Ja, ich freue mich wieder bei euch zu sein. Schön, dass ihr gekommen seid, dass ich nicht alleine hier bin. Ja, ganz herzliche Grüße von der Arche darf ich ausrichten und auch von meiner Frau. Sie hat mir noch gesagt, als ich schon halb im Auto war, vergiss nicht die Gemeinde zu grüßen. Mache ich gerne. Mache ich sehr gerne. Es ist schön, wieder unter Geschwistern zu sein, egal ob hier oder da, ob viele oder wenig, spielt überhaupt keine Rolle. Jesus ist inmitten unter uns. Der Heilige Geist will uns in die Wahrheit leiten und wir haben das Wort. Und Herr Jesus, wir danken dir jetzt für diese Zeit, dass wir dein Wort betrachten dürfen. Aber wir betrachten es nicht nur, wir wollen aufmerksam sein, hören und verstehen, was du uns sagen möchtest. Du möchtest mit deinem Wort zu uns reden heute Morgen, Herr. Und darum lass uns unsere Herzen und unsere Ohren weit auftun und hören und verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. Es ist ja immer wieder interessant, wenn ich in den Gottesdienst komme. Da wurde gesprochen, worüber? Wir sind in der Endzeit, habe ich gehört. Hast du vorhin gesagt. Und so ist es auch. In was für einer Zeit sind wir? Es ist unübersehbar, dass die Wiederkunft Jesu näher gekommen ist, auch wenn wir immer noch nicht wissen, wann das genau sein wird, weil wir das auch nicht wissen sollen. Aber es ist näher gekommen und wir sollen auf die Zeichen der Zeit achten. Und eben haben wir auch über die Zeit gesungen. Und wie kann das auch anders sein? Heute Abend, heute Morgen, ich bin schon beim Abend, ich bin schon halb im Urlaub. Heute geht es wirklich darum, dass Gott uns einen wunderbaren Tipp gegeben hat. Er hat nämlich gesagt, kaufe die Zeit aus. Und eigentlich müsste man sich jetzt ins Fernsehen begeben und den Leuten zurufen, macht euch bereit, der Bräutigam kommt. Die Zeit läuft ab, die Gnadenzeit läuft ab. So langsam aber sicher. Und wir tun gut daran, darüber wirklich mal nachzudenken. Ich möchte mit uns über die Zeit heute ein bisschen nachdenken. Kaufe die Zeit aus. Das Wesen der Zeit zu verstehen, ist wichtig, um uns selbst und die Abläufe um uns herum überhaupt erklären zu können. Und deshalb haben Menschen immer schon über das Phänomen Zeit nachgedacht. Wir haben vorhin auch gehört, Jesus, und auch wir haben das gesungen, Jesus, komm. Komm, Jesus, komm. Und Heiliger Geist, komm. Warum rufen wir sie? Sie sind hier. Tatsächlich. Aber es ist schon richtig so. Wir brauchen das. Ja, die Menschen denken über Zeit nach. Sie sind aber zu keiner rechten Erklärung gekommen. Augustinus sagte dazu, was ist Zeit? Wenn mich jemand fragt, weiß ich es. Will ich es einem Freifragenden erklären, weiß ich es nicht. Ich möchte einige Worte lesen aus dem Predigerbrief im Kapitel 3 ab Vers 1, die Verse 1 bis 3 und dann auch den Vers 11 und Vers 14. Und da heißt es, ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausrotten, was gepflanzt ist, würgen und heilen, brechen und bauen, weinen und lachen, klagen und tanzen. Er aber tut alles fein zu seiner Zeit und lässt ihr Herz sich ängsten, wie es gehen solle in der Welt. Denn der Mensch kann doch nicht treffen das Werk, das Gott hat, weder Anfang noch Ende. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht immer. Man kann nichts dazu tun noch abtun. Und solches tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Also fürchten wie Ehrfurcht, nicht Angst. Aber was erleben wir in dieser Zeit, die sich immer mehr zusammentut? Die Menschen laufen weg. Aus den beiden Kirchen sind im letzten Jahr fast 900.000 Menschen ausgetreten. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, das kam ja sogar in den Nachrichten. 900.000 Menschen in einem Jahr, die weglaufen vom Angesicht Gottes. Und was sagt uns Gottes Wort? In der letzten Zeit werden viele vom Glauben abfallen. Und wir müssen darauf achten, ganz besonders auch in der Freien, in den Freien Gemeinde, wo wir sehr ernsthaft mit dem Wort Gottes umgehen, dass wir da nicht wirklich auch in diesen falschen Zug mit einsteigen und irgendwann bergab fahren, weil wir einfach die Hoffnung verloren haben. Nein, die Zeit ist dazu da, dass wir uns bereit machen, soweit das noch nicht geschehen ist. Es ist wirklich die letzte Zeit, sich bereit zu machen, wenn Jesus wiederkommt. Was passiert dann? Dann ist die Gnadenzeit zu Ende, jedenfalls wenn er zum zweiten Mal wiederkommt. Im ersten Mal werden ja seine Kinder ihm entgegengerückt in den Wolken beim Schall der Posaunen. Und ich hoffe, wir alle und noch viele andere sind da dabei. Wir wollen nach Hause. In dieser Zeit sage ich auch, lieber heute als morgen. Aber es liegt nicht in meiner Hand und in eurer Hand liegt es auch nicht. Die Menschen denken nach über Zeit. Ich möchte uns mal so ein paar verschiedene Beispiele sagen. Zeit in der Physik. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mit Physik zu tun hat. Der japanische Philosoph Masanao Toda hat gesagt, niemand kann anscheinend behaupten zu wissen, was Zeit ist. Dennoch gibt es diesen mutigen Menschenschlag, die Physiker, die diesen schweren, fassbaren Begriff zu einem der Grundsteine ihrer Theorie machen. Die Zeit ist eine der 7 Maßeinheiten in der Physik, aus denen das sogenannte SI-System aufgebaut ist, unter anderem Meter, Telegramm, Kilogramm und Temperatur. Mit diesen Basiseinheiten lassen sich alle physikalischen Geschehnisse irgendwie beschreiben. Und natürlich muss man diese dazu messen können. Menschen haben schon früh versucht, Zeit zu messen. Wir haben ja so ziemlich alle eine Armbanduhr. Ich habe auch eine, die liegt immer zu Hause, weil sie immer in dieser heißen Zeit anfängt, die Hand zu schwitzen. Aber immerhin. Aber wofür haben wir eine Armbanduhr? Um die Zeit zu messen. Wir wollen wissen, wann es anfängt und wann es aufhört. Ja. Angefangen über das Zählen der Tage und Jahre, über Sanduhren, über Pendeluhren bis zu unseren heutigen Quarzuhren. Alles Mögliche, die physikalische Einheit der Zeit ist die Sekunde. Früher wurde sie als der 86.400. Teil eines mittleren Sonnentags festgelegt. Der mittlere Sonnentag ist aber nicht konstant und deshalb brauchten die Physiker was Genaueres. Es werden dazu die Schwingungen eines Cäsium-Atoms gemessen. Ich habe mir das alles aufgeschrieben, weil man sich solche Wörter gar nicht merken kann. Das in der Sekunde 9.162.691.770 Mal schwingt. Die Zeitmessung wird somit auf einen Zählvorgang zurückgeführt. So gehen Menschen mit Zeit um. Wie ist es denn mit der Zeit in der Biologie? In der Physik ist die Zeit objektiv messbar. Für Lebewesen ist sie jedoch etwas sehr Relatives. Für einen Menschen, der durchschnittlich 75 Jahre lebt, ich hoffe noch ein bisschen länger, und wir haben unseren ältesten Bruder gerade mit 97 zu Grabe getragen. Aber es kommt doch immer darauf an, unter welchen Voraussetzungen man so alt wird. 75 Jahre, ein Mensch, der 75 Jahre lebt, bedeutet ein Tag etwas anderes als für eine Maus, die nur 1,5 Jahre lebt oder eine Eintagsfliege. Das äußert sich auch in vielen kleinen Aktivitäten und Ruheintervallen der kurzlebigen Tiere. Sie leben also einen Erdentag ganz anders wie wir. Auch die Dauer von Abläufen ist sehr verschieden. Der Mensch zum Beispiel hat eine Reaktionszeit von 1/10 Sekunde, die Fliege von 1/100 Sekunde. Soll man nicht für möglich halten, dieses kleine Tier, ne? Deshalb erwischen wir sie auch so schlecht, wenn wir sie einfangen wollen. Vögel können Geräusche noch als einzelne Laute hören, die nur 2 Millisekunden lang sind. Für uns Menschen verschmelzen diese Töne. Wir Menschen können mit unseren Augen nur 23 Bilder in der Sekunde aufnehmen. Die 25 Bilder des Fernsehens verschmelzen deshalb zu einem Ablauf. Die sind nur 2 Sekunden schneller, die Filme. Also müssen wir uns an den Schöpfer wenden, wenn wir mehr erfahren wollen, als mit physikalischen Messgeräten ermittelbar ist. In der Bibel finden wir wichtige Aussagen, dass Zeit kein ewiger Kreislauf ist, jedenfalls hier auf der Erde, dass sie nicht umkehrbar ist. Sie läuft immer in dieselbe Richtung, die kannst du nicht zurückdrehen. Die uns zur Verfügung stehende Zeit ist einmalig. Sie hat einen Anfang und ein Ende. Sie ist uns von Gott zugeteilt, heißt es in Hiob 14, Kapitel 14. Der Mensch vom Weibe geboren lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe, geht auf wie eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Er hat seine bestimmte Zeit, die Zahl seiner Monden steht bei dir, du hast ein Ziel gesetzt, das wird er nicht überschreiten. Also unsere Lebenszeit ist von Gott vorherbestimmt. Worüber wollen wir uns eigentlich Sorgen machen? Diese Gedanken greift Jesus auch im Neuen Testament auf. In Matthäus 6, Vers 27 sagt er, wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne auch zusetzen kann? Man versucht ja heute in den Krankenhäusern mit technischen Mitteln Leben zu verlängern. Das sieht auch so aus, als würden sie das tun. Aber auch das ist letztlich in Gottes Hand und seine Lebenszeit ist von uns vorherbestimmt, ob die jetzt ihre Geräte einschalten oder nicht. Sie können es ein bisschen verlängern, weil es in der Zulassung Gottes ist und nicht, weil sie so toll waren. Unsere Lebenszeit ist vorherbestimmt. Die Frage aus der Bergpredigt hat eine kurze Antwort. Er sagt, niemand kann die Zeit, die uns geschenkt worden ist, vorherbestimmen. Das kann nur Gott. Es ist wichtig für uns, das zu bedenken. Jedem ist nur ein bestimmtes Maß an Zeit zugeteilt, das er nicht verlängern, sondern höchstens verkürzen kann. Wie zum Beispiel durch Alkohol oder Drogen. Friedrich von Bodelschwingh hat dazu gesagt, alles ist heilsam, was uns daran erinnert, dass die Zeit ein Ende hat. Unsere Zeit hat ein Ende und dann fängt die Ewigkeit an. Christen sterben ja nicht, die gehen hinüber. Das ist ein anderes Thema, was geschieht nach dem Tod. Wurde ich auch gerade mal wieder gefragt, solche Fragen falsch. Das fallen ja Menschen immer wieder ein. In dieser Zeit fragen sie sich, wie geht das eigentlich weiter? Die Bibel lenkt uns unseren Sinn deshalb nicht in die Vergangenheit, sondern in die Gegenwart und in die Zukunft. Wir sollen nicht zurückgucken, sondern nach vorne. Im Psalm 90, Vers 12 steht, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Kauft die Zeit aus. Macht euch bereit. Der Bräutigam kommt. Unabhängig davon, ob er jetzt auf die Erde kommt, ob wir im Himmel ihm entgegengerückt werden in den Wolken, oder ob wir hier sterben. Denn der Tote vernimmt ja nach Gottes Wort nichts. Der macht hier die Augen zu und ob wir 400-500 Jahre weiter sind oder nicht, der steht im nächsten Augenblick vor Jesus, vorm Richterstuhl Gottes. So einfach ist das. Und da kommt das Preisgericht für die, die Jesus angenommen haben. Und dann geht's in die ewige Herrlichkeit. Können wir uns nicht erklären, weil kein Mensch kann sagen, was ewig ist. Da war ja noch keiner von uns. Und wie die Situation ist, wo es keine Zeit gibt. Was passiert in der Ewigkeit? Gibt es da auch Abend und Morgen? Gibt es da auch Sonne und Regen? Wir wissen es nicht. Wir machen uns Vorstellungen, wie das sein könnte. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich will jetzt auf einige für uns wichtige Eigenschaften eingehen. Erstens, Zeit ist fortschreitend. Der Zeitpfeil hat eine Richtung. Der Ablauf der Geschehnisse in unserer Welt unterliegt einer Richtung. Wir wissen das doch, solange wir gläubig sind. Ich habe mich 1974 bekehrt und da hat man mir gesagt, mach dich bereit, der Bräutigam kommt. Fast 50 Jahre her. Aber die Geschehnisse in unserer Welt unterliegen einer Richtung. Und die Ereignisse sind nicht umkehrbar. Eine Tasse, die ich vom Tisch stoße, die zerbricht. Ich kann noch so lange sitzen bleiben und warten, bis sich die Scherben wieder zusammenfügen und die Tasse wieder auf den Tisch hüpft. Das tut sie aber nicht. Das Geschehnis wird nie rückgängig gemacht wie in einem Film, den ich rückwärts laufen lasse. Das kann man ja auch. Die Zeit erscheint uns gerichtet quasi wie ein Pfeil, der von der Vergangenheit in die Zukunft weist. Wir sind selbst im Strom der Zeit, der unwiderruflich und unaufhaltsam von der Geburt bis zum Tod führt. Und dann bin ich beim zweiten, Zeit ist auch nicht speicherbar. Ungenützte Zeit ist unwiederbringlich verloren. Wir können sie nicht aufheben und später verwenden. Für ausgegebene Lebenszeit gibt es nirgendwo eine Gutschrift oder Zinsen. Es wäre ein großer Gewinn, wenn wir für Wartezeiten, Fahrtzeiten oder ungenutzte Zeiten eine Gutschrift erhielten, die wir irgendwann wieder abrufen könnten. Das geht aber nicht. Je älter wir werden, umso mehr schrumpft die uns zugeteilte Zeit zusammen. Und ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto schneller läuft sie, obwohl das gar nicht sein kann. Aber das Gefühl hat man wirklich, also wo ist die Zeit geblieben? Als Kind habe ich mich oft gelangweilt. Um Weihnachten kam nichts Gescheites im Fernsehen und im Radio auch nicht. Das war langweilig. Heute ist die Zeit so schnell vorbei, dass man sie kann, ja, man kann sie nicht aufhalten. Die läuft einfach. Wir wünschen uns da das nicht, am Lebensabend die verschlafenen, verträumten und unnütz gewarteten Stunden abrufen zu können. Aber wir können das Verstreichen der Zeit nicht beeinflussen. Und der dritte Punkt, jeder Tag hat für jeden von uns die gleiche Zeit. Da gibt es kein Übervorteilen und keine Benachteiligung. Der Tag des Bundeskanzlers hat genauso 24 Stunden wie meiner. Ist das nicht schön? Da gibt es keinen Unterschied. Wir können uns vorstellen, wir sitzen alle auf dem Fließband der Zeit festgeschnallt. Es bewegt sich daher für jeden mit derselben Geschwindigkeit. Niemand kann den anderen überholen und niemand kann zurückbleiben. Das Fließband bindet alle, das grenzt uns ein. Nur der lebendige Gott sitzt nicht auf dem Fließband. Er überblickt das komplette Band mit einem Blick. Und dann heißt es in 2. Petrus 3, Vers 8, bei ihm sind 1000 Jahre wie ein Tag, aber auch ein Tag wie 1000 Jahre. Und noch ein vierter Punkt, die Ereignisse in unserer Welt geschehen auch unter Zeitverbrauch. Jeder physikalische Vorgang und alle Abläufe benötigen eine bestimmte Zeit, um abzulaufen. Jedes Ereignis im Leben von uns Menschen endet zu einer bestimmten Zeit und benötigt auch eine bestimmte Zeit. Sie haben ihre Stunde, heißt es in Prediger Kapitel 3. Ich hatte es gelesen, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausrotten, was gepflanzt ist, würgen und heilen, brechen und bauen, weinen und lachen, klagen und tanzen. Er aber alles tut fein zu seiner Zeit und lässt ihr Herz sich ängstigen, wie es gehen sollte in der Welt. Denn der Mensch kann doch nicht treffen das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht immer. Man kann nichts dazu tun, noch abtun, und solches tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Dass wir vor ihm Ehrfurcht haben. Besonders wichtig sind die Worte jegliches und alles. Der Prediger will hier klarstellen, nichts, aber auch gar nichts, was in dieser Welt und speziell, was in unserem persönlichen Leben geschieht, ist vom strengen Ablauf der Zeit ausgenommen. Alles benötigt seine Zeit, aber auch alle Erlebnisse und Ereignisse wären nur eine bestimmte Zeit. Wir sind froh, dass schlechte Ereignisse nur eine begrenzte Zeit haben, hoffe ich jedenfalls, und dass es dann vorbei ist. Das möchten wir aber am liebsten festhalten. Darum dreht sich auch die Wette in Goethes Schauspiel Faust.
Wenn er im Augenblick zum Augenblick sagt, verweile noch, du bist so schön, dann hat er verloren. Kann er nicht. Kann nicht verweilen, die Zeit läuft weiter. In Vers 18 sagt der Prediger noch etwas sehr Interessantes. Alles, was Gott tut, besteht für ewig, heißt es da. Es ist nicht unserem Zeitlauf unterworfen, weder in der Zeit, die Gott zum Erschaffen braucht, noch in der Zeit, wie es bestehen wird. Jetzt kommen wir zur Bibel. Wenn die Zeit wenn die Bibel von Zeit spricht, dann werden dabei zwei verschiedene griechische Begriffe verwendet. Chronos und Kairos. Die Unterscheidung dieser beiden Begriffe ist wichtig, weil sich damit viele falsche Auslegungen vermeiden lassen. Das ist ähnlich wie mit den drei griechischen Wörtern für Liebe. Wir müssen sie unterscheiden, um zu sehen, dass mit Liebe unter Geschwistern etwas anderes ist, als mit der Liebe zwischen Mann und Frau zum Beispiel. Oder mit der Agape-Liebe. Die kommt von Gott, die können wir nicht machen. So, da haben wir erstens mal das Chronos. Die Zeit der Menschen. Mit Chronos ist die physikalisch messbare Zeit gemeint. Sie unterliegt strengen physikalischen Gesetzen, unter anderem dem ständigen Fortschreiten und der Unumkehrbarkeit, die ich vorher schon erwähnt habe. Wenn wir auf unsere Uhr gucken, die läuft immer in dieselbe Richtung. Zwar bei uns im Kreis, aber immer in eine Richtung. Die läuft nie andersrum. Diese Zeit kann nicht von Raum und Materie getrennt werden, wie wir spätestens mit Einstein, seit Einstein wissen. Mit der Erschaffung der Materie aus dem Nichts wurde auch die Zeit existent. Das wird biblisch damit begründet, dass Gott bei der Schöpfung auch unser Zeitmaß, nämlich Tag und Nacht, einsetzt. Die chronologische Zeit ist eindimensional, das heißt, sie ist ein Strich und keine Fläche, sie ist kein Kreis oder gar Kugel, wie sich das manche Wissenschaftler vorstellen und mit Raumzeitkrümmung bezeichnen. Wäre das anders, dann gäbe es irgendeine Möglichkeit, zu einem Zeitpunkt zum Punkt zurückzukehren. Wenn die Zeit im Kreis laufen würde, würden wir immer wieder an die gleiche Stelle kommen. Und solange das niemand geschafft hat, sollten wir anderen Theorien und Philosophien keinen Glauben schenken. Die Zeitachse hat einen definierten Ausgangspunkt und ebenso einen Endpunkt. Und dafür gibt es mehrere biblische Hinweise. In Offenbarung 6, Vers 10 heißt es, dass hinfort keine Zeit mehr sein soll. Es kommt die Zeit, da gibt es keine Zeit mehr. Das können wir uns intellektuell nicht erklären. Das können wir nur glauben. In Matthäus 24, Vers 35 heißt es, Himmel und Erde werden vergehen. Und in 1. Korinther 7, Vers 31 lesen wir, das Wesen dieser Welt vergeht. Wenn Himmel und Erde vergehen, dann wird auch unsere menschliche Zeit damit vergehen, so wie sie mit der Erschaffung der Welt eingesetzt wurde. Und deshalb müssen wir uns als lebendige Christen auch Gedanken darüber machen, was wir mit unserer Zeit machen. Die Zeit läuft ab. Und es ist höchste Zeit, denn die Zeichen der Zeit werden immer deutlicher und Jesus kommt näher. Wir warten auf die Entrückung, wir wollen nach Hause. Dann geht es hier noch eine bestimmte Zeit weiter, aber dann kommt er wieder und kommt auf die Erde und dann ist zu Ende. Dann ist die Zeit zu Ende. Dann fängt die Ewigkeit an, entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Die chronologische Zeit ist also nicht unbegrenzt. Sie hat ein von Gott festgesetztes Maß. Dagegen haben wir das Wort Kairos, die Zeit Gottes Zeit, die im Griechischen mit Kairos bezeichnet wird, hat ein ganz anderes Wesen als unser Chronos. Sie unterliegt nicht den Einschränkungen von Raum und Zeit. Gottes Uhr misst nicht nach Sekunden, Stunden und Tagen. Oder ist deine Zeit wie die eines Menschen Zeit oder deine Jahre wie eines Menschen Jahre? Ich erlebe das immer wieder, auch heute noch, dass wir Menschen begegnen, die damit beschäftigt sind, die Wiederkunft Jesu zu berechnen. Und ich sage ihnen immer wieder, was für ein Unsinn. Wenn Gottes Wort sagt, das geht nicht, dann geht das nicht. Denn Gottes Wort ist ja bekanntlich endgültige Wahrheit. Das funktioniert nicht. Und trotzdem, wir haben selbst in unserem Israel-Gebetskreis einen, den wir ständig zurechtweisen müssen, weil der ständig neue Endpunkte für die Wiederkunft Jesu darlegen will. Das funktioniert nicht. In Hiob Vers 10, Vers 5 heißt es, oder ist deine Zeit wie die eines Menschen Zeit? Oder deine Jahre wie die eines Mannes Jahre? Nein. Gott hat einen ganz anderen Zeitbegriff. In Gottes Zeit existieren die Begriffe von Vergangenheit und Zukunft nicht. Können wir uns auch nicht vorstellen. Deshalb ist sie außerhalb unserer Zeitachse eingezeichnet. Gott übersieht die gesamte Zeitachse mit einem einzigen Blick, erfasst 1000 Jahre in demselben Blick wie irgendeinen bestimmten Tag aus unserem Leben gleichzeitig. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache, heißt es in Psalm 90, Vers 4. Also hier ist vom Kairos die Rede, von einer Zeit, die alles zugleich umfasst und sich nicht auf unserer Zeitachse bewegt. Bibelkritiker nehmen diesen Satz gern, um in die Schöpfung einen großen Zeitraum hinein zu interpretieren. Für Zeit gibt es ja auch einen griechischen Begriff, ne? Und dann heißt es eben von Zeit zu Zeit, dann muss es ja mehrere Zeiten geben. Da muss ja eine Zeit aufhören, damit die nächste Zeit anfangen kann. Aber das ist menschliches Denken. Die Schöpfung ist ganz eindeutig, ganz eindeutig von Kronos die Rede. Es wird uns nämlich ganz genau angegeben, was ein Tag ist. In 1. Mose 1, Vers 14 lesen wir das. Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten und Jahre. Wir würden gern unsere Zeit in Gottes Zeit umrechnen. Versuchen Menschen, funktioniert nicht. Petrus gibt uns dazu eine Formel. Er sagt in 2. Petrus 3, Vers 8, eines sei euch aber nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Wenn wir so eine Formel auf die Umrechnung von Geld anwenden, das wäre doch mal eine Sache, dann wird uns das sicherlich klar. Für 1 Euro bekommt man zum Beispiel 1000 Lira und für 1000 Lira bekommen wir 1 Euro. Nee, für 1000 Euro bekommen wir 1 Lira. Gottes Zeit ist Gleichzeitigkeit, nicht Bewegung auf unserem Fließband. Was ist denn diese biblische Zeit für uns? Warum ist das so wichtig? Die Bibel weist immer wieder darauf hin, dass unsere Lebenszeit kurz und beschränkt ist. Sie benutzt dazu flüchtige Ereignisse der Natur. Meine Tage sind leichter dahin geflogen, denn eine Weberspule und sind vergangen, dass kein Aufhalten gewesen ist. Gedenke, dass mein Leben wie ein Wind ist, steht in Hiob 7. Der Wind bläst nur eine gewisse Zeit, dann ist er dahin. Er hat nur Augenblickscharakter. Mit diesem Bild weist uns die Bibel auf die schnelle Vergänglichkeit unseres Lebens hin. Habt ihr schon mal eine Windböe eingefangen und zurückgeschoben? Ich nicht. Ist doch der Mensch gleich wie nichts, heißt es im Psalm 144, Vers 4. Seine Zeit fährt dahin wie ein Schatten. Wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibt nicht, heißt es in 1. Chronik 29. Der Schatten hängt vom Sonnenstand ab und wandert mit ihm unaufhörlich. Das merke ich immer wieder, wenn ich bei uns auf der Terrasse sitze. Ich vertrage die Sonne nicht. Ich muss alle halbe, dreiviertel Stunde muss ich den Platz wechseln, weiter verschieben, dass ich im Schatten bleibe. Der Sonnenstand, der ist unaufhörlich. Wenn Wolken aufziehen, ist er sofort weg. So entschwindet auch unsere irdische Zeit. Denn was ist euer Leben, fragt Jakobus. Ein Dampf seid ihr, der eine kleine Zeit währt, danach aber verschwindet. Das ist ja auch ein merkwürdiges Beispiel für unsere Lebenszeit, ein Dampf. Wenn Wasser kocht, sehen wir Dampf aufsteigen, aber nicht sehr hoch und nicht sehr lange, dann verschwindet er in der umgebenden Luft. Was sollen wir mit unserer kurzen Lebenszeit machen? Wie sollen wir sie sinnvoll verbringen? Das fängt mal an mit dem Gebet. Im Gebet sollen wir Gott um Wegweisung für unsere Lebenszeit bitten. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit, heißt es in Psalm 86. Gott hat mir ja meine Lebenszeit zugeteilt Und deshalb ist es gut, ihn zu fragen, wie ich sie verwenden soll. Also bete ich. Was ist dran? Wann die Zeit für etwas reif ist, lässt sich in der persönlichen Stille von Gott am besten erkennen. Das ist immer so eine Sache. Mich hat eine Frau angerufen von irgendwo aus Deutschland und sagt zu mir am Telefon, ruf mal meinen Mann an, wir haben Eheprobleme. Und ich habe ihr gesagt, das geht nicht am Telefon. Ich muss, wenn Eheprobleme da sind, beide haben, weil ich sonst für den anderen voreingenommen bin. Aber ihr wohnt so weit weg, dass ich das Problem nicht lösen kann. Ich könnte euch einen guten Seelsorger suchen. Nein, du musst meinen Mann anrufen. Dann habe ich gesagt, ich werde dafür beten, ob ich Freiheit habe, deinen Mann anzurufen in dieser Situation. Nach dem, was ich in der Seelsorge gelernt habe, ist das nicht möglich. Aber wenn der Herr grünes Licht gibt, dann rufe ich an. Jetzt bete ich seit 3 Wochen und habe keine Freiheit. So ist das. Und wenn ich keine Freiheit habe, dann tue ich das nicht. Ich mache alles unter Gebet. Ich habe andere Erlebnisse gehabt, wo wir in einer Gemeinde in Baden-Württemberg noch eine Familie hatten. Die Frau hatte 12 Katzen und eine Tochter, die krank war und immer durch diese Katzenhaare keine Luft gekriegt hat und immer wieder mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren werden musste. Und wenn man ihr sagte, sie muss ihre Katzen mal zumindest reduzieren oder abschaffen, dann hat sie gesagt, ich gebe lieber meine Tochter weg als meine Katzen. Bums. Und dann wird Wiesenhütter gerufen, geh mal dahin und regel das mal. Und dann habe ich angefangen zu beten und ich glaube, ich habe 7, 8, 9 Mal habe ich den Hörer aufgenommen und wieder aufgehängt, weil ich innerlich wusste, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Und als ich dann abgehoben habe und die Mutter angerufen habe an einem Vormittag, da war die sowas von freundlich mit mir und hat mich zu sich eingeladen. Und dann haben wir ein langes Gespräch gehabt und dann, die waren ja noch nicht bekehrt, nur die Tochter, die war bei uns in der Gemeinde. Dann haben wir zusammen gebetet und dann hat die Frau 11 von ihren 12 Katzen abgeschafft und fortan kam die ganze Gemeinde in den Gottesdienst. Die haben sich, die ganze Gemeinde, die ganze Familie, die haben sich alle bekehrt. Die Eltern und die Kinder haben sich bekehrt und sind in der Gemeinde sesshaft geworden. Zeit, ich bin immer noch beim Thema Zeit. Ich gehe nicht irgendwann los, weil ich glaube, das ist jetzt notwendig. Wenn ich das glaube, gehe ich nicht los. Ich gehe los, wenn der Herr mir Freiheit gibt, dahin zu gehen. Und das finde ich nicht raus, wenn ich keine Ruhezeiten einhalte und ins Gebet gehe. Das muss sein. Nur so können wir vernünftig arbeiten. Und das kann ich auch nur so weitergeben. Das ist mein Lebensstandard und den kann ich nur so weitergeben. Wenn etwas ansteht, betet. Und Gott wird uns nicht nur den Weg, sondern auch die Zeit geben, das Richtige zu tun. Gott hat mir meine Lebenszeit zugeteilt. Und deshalb ist es gut, ihn zu fragen, wie ich sie verwenden soll. Was ist dran? Wann ist die Zeit für etwas reif? Das lässt sich in der persönlichen Stille von Gott am besten erkennen. In Jesaja 30, Vers 15 steht, in Umkehr und Vertrauen liegt euer Heil, im Stillehalten und Vertrauen besteht eure Stärke. Doch ihr habt nicht gewollt, ihr spracht, nein, auf Rossen wollen wir rasen. Und Gott sagt, meine Zeit steht in deinen Händen. Jo, ich könnte aus eigener Kraft und aus eigenem Zutun eine Menge tun. Sinn macht das nicht. Das habe ich immer wieder gelernt. Als ich in die Arche kam, als ich die Verantwortung übernommen habe, sagt Jürgen zu mir, irgendwann ruft die Gemeinde aus Lauenburg an. Und dann habe ich mir gesagt, im ersten Moment, ich könnte ja auch mal anrufen. Und dann habe ich gebetet und dann habe ich gewusst, nein, ich rufe nicht an, ich warte, bis der Anruf kommt. Und irgendwann kam er ja auch. Wir können Gott unsere Zeit übergeben. Wir können sie ihm zur Verfügung stellen. Das ist doch die Quintessenz aus dem ganzen Thema Zeit. Wenn unsere Zeit in Gottes Hand ist, dann ist das immer gewonnene Zeit. Das bedeutet, eine gute Zeitplanung haben. Nicht erst kurz vor dem Tod anfangen zu überlegen, was ich mit der restlichen Zeit tun kann, wie es manche machen. Die wissen, dass sie nur noch einige Monate zu leben haben. Dann machen die auf einmal eine lange Liste, was sie noch schnell machen wollen. Und da stehen die unmöglichsten Dinge drauf. Einer, der noch 3 Monate zu leben hat, will auf einmal einen Bungee-Sprung machen. Zum Beispiel. Habe ich irgendwann mal gelesen. Aber hören wir doch, was Gott mit meiner, mit eurer Zeit will. Zeit in Gottes Hand bewirkt, dass wir unsere Jahre nicht vergeuden, sondern auf Gottes Zeitbank einzahlen. Wer sich in Gottes Hand weiß, der hat auch die ewigen Dinge geklärt. Wir machen das in der Arche mit allem. Wir rennen auch nicht auf die Leute los und sagen, wir evangelisieren heute. Wir gehen auf die Straße. Sondern wir beten. Herr, ja, was willst du? Und das klappt. Gerade hat mir unser Hausevangelist wieder mitgeteilt, am Freitag haben sie 90 Bibeln verschenkt und mit 16 Leuten auf der Straße das Lebensübergabegebet gesprochen. Das ist unsere, die Zeit, die jetzt so schlecht ist, ist für uns schon fast eine Glückszeit. Die Leute sind ratlos und wissen nicht mehr, was los ist. Und sie fragen, wie soll das weitergehen? Da sind wir schon wieder in der Zeit. Wie soll das weitergehen? Ja. Und dann sind sie offen, die bleiben stehen in der Fußgängerzone, was wir vor ein paar Jahren gar nicht kannten. Die hatten nie Zeit, die sind überall dahin gerannt, von einem Geschäft zum nächsten und ab nach Hause, da gibt's zu tun. Jetzt kannst du in die Fußgängerzone gehen und kannst sie ansprechen und die bleiben stehen und reden mit dir. Nicht alle natürlich. Eine hundertprozentige Geschichte gibt's da natürlich auch nicht. Aber Woche für Woche reden die mit Leuten, beten mit Leuten. Aber die Leute, die draußen ihr Leben Jesus übergeben nach längerem Gespräch, sehen wir noch nicht in der Gemeinde. Wir sind im Gebet und fragen uns, wie können wir das jetzt hinkriegen, dass die Leute auch begreifen, dass sie auch geistliche Gemeinschaft brauchen. An dem Punkt stecken wir fest. Wenn wir da eine Idee hätten, dann würden wir sie auch sofort umsetzen. Aber bis jetzt sind wir noch im Gebet, wie machen wir das? Eben ein Schritt vor den anderen. Gott überfordert uns ja auch nicht. Das muss man ja auch sehen. Die Zeit in Gottes Hand bewirkt, dass unsere Jahre nicht vergeuden. Und wenn jemand so gelebt hat, dass seine Gedanken und Taten in der Hand Gottes waren, dann geht er zwar im Tod durch ein finsteres Tal wie jeder andere, das dauert aber nur Sekunden. Wir gehen hinüber. Aber er weiß, dass er nicht alleine ist, denn der gute Hirte hat ihm zugesagt, ihm auch bei diesem Weg nahe zu sein. Und er weiß, was am anderen Ende des Tals auf ihn wartet. Wir sehen heute Morgen Zeit. Das ist ein wichtiger, wesentlicher Bereich im Wort Gottes. Ich habe ja jetzt schon eine ganze Menge Bibelstellen hier eingefügt, die sich mit Zeit beschäftigen, das sind lange noch nicht alle. Zeit. Das war so schön, als das Allianz, die Allianz Gebetswoche war. Das Thema war Sabbat. Interessant. Mein erstes Gebet war, Herr, lasst den Adventisten zu Hause. Der versteht wahrscheinlich nicht, was ich sagen will. Weil die Pastoren waren bei mir eingeladen und der Gastgeber macht die Andacht. Und ich habe es den Pastoren gesagt, Leute, gerade jetzt auch in der Pandemiezeit oder nach der Pandemiezeit, wir haben zu tun ohne Ende. Wir können uns die Beine krumm laufen, so lange bis es nicht mehr geht. Aber wir vergessen viel zu schnell eins, nämlich das zu tun, was Gott von uns möchte und nicht das, was wir planen. Der Mensch macht viele Pläne, heißt es, glaube ich, in den Sprüchen. Aber der Ratschluss Gottes geht in Erfüllung. Und deswegen habe ich die Brüder, Pastoren angehalten, sich auch Ruhezeiten zu gönnen und zu hören, was Gott sagt. Das sind die Leute, die ja nachher der Gemeinde vorstehen und sagen sollen, wo es hingeht. Wir brauchen das. Und die sind in sich gegangen und es gibt ja immer eine Aussprache nach der Andacht. Und sie haben mir völlig zugestimmt. Sie haben gesagt, wir haben hier was verkehrt gemacht. Wir müssen Buße tun. Wir waren viel zu geschäftig und haben gar nicht mehr darauf gehört, was Gott eigentlich will. Hören wir im Gebet auf das, was Gott will, und wenn wir das verstanden haben, dann gehen wir los und tun das, was er uns aufgibt. Und damit bin ich am Schluss und sage Amen. Herr Jesus, ein wichtiges Thema heute Morgen. Zeit und wie wir damit umgehen. Du gibst uns guten Rat. Du weißt, wofür die Zeit, unsere Lebenszeit, du für uns vorgesehen und vorbereitet hast. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir hingehen und denen, die dich nicht kennen, von dir erzählen. Weil du gesagt hast, ich bin in die Welt gekommen, auf dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, damit niemand verloren gehe. Dafür brauchen wir keine extra Einladung. Das ist ein Universalauftrag an jeden lebendigen Christen. Aber wir wollen nicht in Aktivismus ausbrechen, ohne dich zu fragen, irgendwelche Versuche machen, sondern wir wollen auf dich hören und wollen uns wirklich Ruhezeiten gönnen, um zu hören und zu verstehen, was du uns sagen möchtest und wie du uns leiten möchtest. Amen. Amen.